Guten Morgen zusammen. Ja, es ist ein guter Morgen. Vor kurzem haben meine Frau und ich, es war, ich glaube, ein Sonntagabend, gesagt, wir machen uns einen gemütlichen Filmabend und gucken einen Streifen, nicht sonderlich bekannt, aber spielt teilweise in London und ich liebe London. Ein englischer Film namens Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück. Normalerweise, wenn ein Filmtitel so lang ist, renne ich schon schreiend weg, weil dann hört es sich nach einer schlechten deutschen Übersetzung an. Wir erinnern uns an die unsäglichen 80er-Jahre Übersetzungen von englischen Filmen mit deutschen Titeln, ganz grauselig. Aber der Film hat Spaß gemacht. Simon Pegg in der Hauptrolle, den erleben wir aktuell im Kino, auch in Mission Impossible als Teil von Tom Cruise Team. Und der findet in seinem Leben irgendwie, er muss sich auf den Weg machen, um Glück zu erforschen. Und bricht alle Zelte ab und geht auf die Reise, um Glück zu finden. Und dann, ganz untypisch für einen Film, und ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt ein Filmtipp ist, aber es gab für mich so einen Überraschungsmoment und davon möchte ich euch erzählen. Denn dieser Film hat diese Lektionen, die der Protagonist im Rahmen der Handlung lernt, immer wieder auch für den Zuschauer ausgeschrieben. Und dann stand dann auf dem Titel vom Bildschirm ausgeschrieben, Lektion Nummer 2 und dann, was er über Glück gelernt hat. Und das fand ich ganz interessant, so kommt man ein bisschen mitdenken, mit auf der Suche nach Glück sein. Und dann kam eine Lektion und ich dachte dann länger darüber nach, vielleicht war ich auch eine Zeit lang dann nicht mehr in der Filmhandlung. Kennt ihr das, wenn ihr dann plötzlich merkt, euer Kopf geht woanders hin und dann seid ihr nicht mal da, denn auf dem Bildschirm stand die Lektion, zuhören heißt lieben. Und ich dachte, hey, das ist gut. Zuhören heißt lieben. Ich liebe total gern und ich höre auch gern zu. Und trotzdem muss ich mich manchmal über mich wundern. Ehe ist da ja ein hervorragendes Übungsfeld. Und so begab es sich, eine der Lektionen, die ich lernen musste, zu der Zeit, dass ich an meinem Computer saß im Homeoffice und an irgendwas gearbeitet habe. Meine Frau kam heim und sprach mit mir und ich drehte mich vom Computer zu ihr hin und sie unterhielt sich mit mir und ich machte danach weiter. Und irgendwann später gab es dann eine Situation, wo meine Frau sagte, aber Peter, da haben wir doch drüber gesprochen. Und ich sagte zu ihr, haben wir. Wann soll das gewesen sein? Ich sagte, da, als du am Rechner saß und ich von der Arbeit heimgekommen bin. Ich sagte, ich kann mich nicht mehr erinnern. Sie sagte, jetzt wird es noch schlimmer. Aber du hast mir ja sogar geantwortet. Oh Mann. Zuhören heißt lieben. Ups. Ich weiß nicht, wo ich da war, aber ich habe ihr offensichtlich nicht zugehört, aber habe sogar geantwortet, im schlimmsten Fall sogar mit Ja, Ja. Und wir alle wissen, zuhören heißt lieben. Tatsächlich, für mich ist dieses Übungsfeld zu lieben etwas, was ich immer mehr lernen möchte. Und zuhören ist ein ganz, ganz wichtiger Part davon. Und dazu gehört, einander zugewandt sein. Das habe ich jetzt körperlich sogar gemacht. Ich glaube, ich habe mich vom Rechner meiner Frau zugedreht, aber es hat nicht gereicht, weil ich habe mich offensichtlich innerlich nicht ganz zugewandt, sondern was auch immer es war, was ich gerade arbeitete, ich blieb im Fokus dort und bin nicht zu meiner Frau gegangen. Und wir haben daheim eine Trainerin bei uns, also in meinen eigenen vier Wänden, und das ist meine jüngere Tochter. Die ist überhaupt nicht leiden kann, wenn man nicht ganz bei ihr ist, wenn man sich mit ihr unterhält. Und ich merke, ich bin schon versucht manchmal, wenn ich gerade mit meinem Sofa verschmolzen bin und mein iPad auf dem Schoß habe und sie kommt, ihr zuzuhören und zu sagen, aha, aha, aber nebenher auf dem iPad weiter rumzudaddeln. Und das mag sie gar nicht, weil ich mich ihr nicht zuwende. Und unsere Tochter hatte eine ganz, ganz spannende Art, als Kleinkind das einander zuwenden einzufordern. was ich so bei einem anderen Kleinkind noch nie gesehen habe, aber echt spannend. Und zwar, wenn meine Frau sie auf dem Arm hatte und sie sich mit meiner Frau unterhielt, dann nahm sie ihren Finger, steckte den in den Mund meiner Frau, machte ihren Mund auf und redete in den Mund meiner Frau rein. Und meinte nur, wenn sie in den Mund meiner Frau reinspricht, versteht meine Frau das. Ist das nicht süß? Aber ist das nicht gut auch irgendwie? Weil da war Aufmerksamkeit da, wisst ihr? Da war einander Zugewandtsein da. Und mit meinem Einstieg möchte ich euch sagen, ich komme nicht von der Warte, also jetzt erkläre ich euch mal, wie es funktioniert, sondern eher vom Schock her, wie schlecht ich noch in der Umsetzung bin, obwohl mein Herz eigentlich ist, das zu tun, einander zugewandt sein und dann auch die Liebe auszudrücken, indem ich zuhöre. Und Körpersprache, Leute, ist ja eh so ein Ding, ne? Also wir können viel sagen, aber wenn unsere Körpersprache das nicht mit ausdrückt. Kennt ihr zum Beispiel Menschen, die sich nicht freuen können? Du sagst was, du schenkst ihnen was und sie sagen, hey, danke, yay. Und du denkst innerlich, das ist nicht kongruent, das passt nicht zusammen. Und tatsächlich glaube ich, dass es oft in unserem Leben Situationen gibt, wo unsere Körpersprache, wo unser Agieren nicht kongruent ist mit dem, was wir eigentlich sagen wollen. Und wenn wir, machen wir einen kurzen Kommunikationsworkshop, und ihr wisst ja, Eisbergmodelle eignen sich für alles. Wenn wir uns in der Kommunikation, in einem Kommunikationsworkshop, und das mache ich als systemischer Coach ja immer wieder, dann auch mit Teams, anschauen, geht man davon aus, dass nur 20% der Inhalte über die Sachebene, also über die Worte und Fakten, inklusive Körpersprache transportiert werden. Inklusive Predigten. 20%. Das ist enorm wenig. 80% aber geschieht auf der Beziehungsebene. Wo sind Gefühle, wo sind Gedanken, Werte, Einstellungen, Bedürfnisse und Wünsche? Und ja, auch auf der Beziehung zueinander. Ich hatte eine ganz spannende Erfahrung vor 3 Wochen. Ich saß mit einem Team zusammen und in diesem Team war ein Mathelehrer. Oder wie andere sagen, Endgegner. Wenn man sich meine Mathe-Klausuren anschaut, dann war es schon mal primär nicht meine Präferenz. Ist jemand unter euch Mathematiker oder Naturwissenschaftler, Physiker? Ja, Eckhardt, du musst jetzt stark sein. Ich drück dir aus, dir zugewandt, ich mag dich trotzdem. Aber vielleicht kannst du das gleich bestätigen, denn ich bin in ein Fettnäpfchen getreten. Wir saßen in diesem Gespräch und dieses auf Mathe rumhacken, das hat sich ein bisschen verselbstständigt in meinem Leben. Das mache ich einfach gern. Ja, als Gefühlsmensch tue ich auf dem sehr faktenbasierten gern mal. Und dann saßen wir als Team da und einer sagte, ich hatte meine Mathe-Abi mit 0 Punkten. Und ich sagte, sehr sympathisch. Und dann drehte sich der Mathelehrer um und sagte, warum ist jetzt das sympathisch? Wenn jemand sagen würde, ich hatte meine Deutsch-Abi mit 0 Punkten, würde keiner sagen, sehr sympathisch. Warum ist er, doch, Marin, sehr schön. Siehst du, du rettest die ganze Situation. So einfach kann es sein. Aber dann hat er ausgeholt und ich war dann fertig mit meiner Verurteilung. Und dann fragte er, darf jetzt ich? Und ich dachte, das jetzt aber geschieht mir recht. Ich muss wohl. Und dann holte er aus zu einem Plädoyer über Mathematik und Lehren. Und ich habe nicht kommen sehen, was da kam. Denn mein Mund ist immer weiter aufgegangen und mein Herz auch, weil er von der Dringlichkeit der nötigen Verbindung zwischen Lehrer und Schüler sprach, gerade bei der Vermittlung von Naturwissenschaft. Und er sagte, wenn du keine Verbindung zum Schüler hast, du hast keine Chance, ihm Mathe zu helfen. Und wenn er irgendwann mal abgehängt hat, kriegst du es auch nicht aufgeholt und ohne Beziehung kommst du da nicht rein. Und ich in mir drin dachte ich nur, boah, den als Lehrer. Weil das so eine tiefe Verbindungsebene war, die er verstanden hat. Dieser Mann hatte durch und durch verstanden, dass es auch bei der Vermittlung von reinem Wissen nie nur um eine Sachebene geht, sondern ganz stark auch um die Beziehungsebene. Und ich habe mal wieder eine Lektion gelernt. Wahrscheinlich bin ich künftig etwas vorsichtiger bei solchen Ausdrücken. Aber Leute, mich hat es bewegt. Beziehungsebene. Wo sind wir und wie sind wir, wenn wir Dinge rüberbringen, ob im geistlichen Rahmen oder im Privatleben oder im beruflichen, wie sind wir unterwegs, was unsere Kommunikation und uns einander zugewandt sein angeht. Und ich möchte eine Stelle aus der Bibel nehmen und die mit euch jetzt mal ganz genau anschauen, obgleich ich weiß, dass ihr die bereits gut kennt, aber die hilft uns an dieser Stelle enorm. Ich habe euch mit Absicht mal nur die Folie, wo es steht, mitgebracht, weil ich gar nicht möchte, dass ihr jetzt mitlest, sondern euch einfach mal diese Stelle nochmal anhört und aufmerksam zuhört. Und vielleicht kriegt ihr, und diesen Satz kennt ihr von mir aus der Vergangenheit, es hin, eure Ohren mal so einzurichten, als würdet ihr diese Geschichte zum ersten Mal hören. Also mal ganz frei machen von, habe ich schon tausendmal gehört, sondern einfach hinhören. Lukas 10, Vers 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das und du wirst leben. Jetzt wird's spannend. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus. Und jetzt, wisst ihr, was denkt man sich bei sowas? Aber wer ist mein Nächster? Wisst ihr, was hat er denn geglaubt, was jetzt passiert? In der Schlagfertigkeit Jesu. Und Jesus antwortete ihm: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, als ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als der zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Haben wir alles sehr oft gehört. Das ist eines der berühmtesten Gleichnisse, die Jesus jemals erzählt hat. Und doch gibt es so ein paar Sachen, die sind ganz zentral da drin. Und das eine ist etwas Geografisches. Wir lesen, dass ein Mann von Jerusalem nach Jericho zog und dort unter die Räuber fiel. Und jetzt kommen verschiedene Leute auf demselben Weg vorbei. Unter anderem ein Priester, der denselben Weg herabging. Heißt, der Priester ging auch von Jerusalem nach Jericho. Von wo kam wahrscheinlich der Priester? Vom Arbeiten, vom Gottesdienst, von Sonntag. Was lernen wir daraus? Er ist gerade voll drin, Gott zu preisen, zu loben und anderen zu sagen, wie man Gott dient. Und auf dem Heimweg denkt er nur an den Kalbsbraten, der schon in der Röhre ist, und an die Spätzle und dass die nicht kalt werden. Und er sieht den Typ am Rand liegen und sagt sich: Nein. Und geht weiter. Ich habe schon theologische Auslegungen gehört darüber, dass der Mann wohl auf dem Weg in den Tempel war und er wollte sich nicht unrein machen. Fakt ist aber, wir lesen, der war auf dem Heimweg vom Tempel. Also, das lesen wir nicht, aber wir lesen, dass er von Jerusalem nach Jericho hinabzog, denselben Weg. Wisst ihr, was für mich da für eine Frage mitklingt? Völlig egal, wie heilig wir heute Vormittag hier im Gottesdienst uns verhalten. wie viel bleibt davon übrig auf dem Heimweg? Weil wenn davon nicht viel übrig bleibt, bringt es nichts. Denn das muss einen Ausfluss haben im Alltag, wenn wir sonntags unsere Arme hochwerfen oder berührt sind oder ein Tränchen vergießen, was alles echt sein kann. Aber wo findet sich das dann danach wieder? Wo werde ich im Gottesdienst so angespitzt, dass danach Liebe von mir weiterfließt? Der Levit genauso. Die Aufgabe des Leviten war Worship. So, ihr Ladies, großartig. Aber was, wenn ihr nur hier sagen würdet, wie groß Gott ist und auf dem Rückweg geht dann jemand vorbei, der unter die Räuber gefallen ist? Und ich gehe es gar nicht darauf ein, dass es ausgerechnet der Samariter war, der sich dem zugewandt hat, der Feind, der nicht gut angesehen war. Ich finde es schon erstaunlich, dass der Mann, der Jesus reinlegen wollte, den Zug ab, der Samariter war zum Besten gemacht, weil das willst du dir gar nicht eingestehen. Faktisch ist, und darauf will ich raus, wir sehen, dass unsere Haltung allein nicht genügt. Sie muss sich auch in einer Handlung lebendig machen. Es heißt nicht nur, sei segnend unterwegs und in irgendwelchen Sphären, sondern weißt, wie verhältst du dich? Du läufst vorbei, jemand geht's nicht schlecht und du sagst, preis den Herrn. Oder, und das ist das Spannende bei dem Samariter, es jammerte ihn. Und ich habe da in der Vergangenheit mit euch schon drüber gesprochen, dieser hebräische Ausdruck, es drehte ihm die Eingeweide rum. Er hatte Mitleid. Das heißt, er konnte gar nicht vorbeigehen, denn das hat ihn betroffen gemacht. Und dann hat er sich hingegeben. Da hat dann die Agenda keine Rolle mehr gespielt. Der Kalbsbraten wurde kalt und Mikrowelle gab es noch keine. Aber das war nicht mehr Priorität, weil es darum ging, dass Haltung und Handlung kongruent sind. Und da fordere ich uns raus, oder vielmehr, nicht fordere ich uns raus, lade ich uns ein. Wo können wir dann noch lernen? Wo können wir uns noch ausbauen? Und was können wir tun heute in Anschluss von diesem Gottesdienst? Oder wenn du diese Message hörst auf YouTube oder im Podcast, sobald das Ding vorbei ist, wie kannst du in eine Handlung kommen von dem, was an Liebe in dir ist? Und ein Trick dafür, wie man das beginnt, ist, sich dem anderen zuzuwenden. Hätte der Priester aufgehört im Laufen, hätte sich zugewandt, hätte etwas geschehen können. Vielleicht hätte es ihn auch gejammert, aber das ging nicht, das war nicht auf seiner Agenda. Wir haben hier in unserer Welt und vor allem in der Popkultur, und ihr wisst ja, die liebe ich sehr, einen Satz, den man ganz, ganz oft im Alltag hört. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, wie gut der ist. Popmusikmäßig klingt er uns auch in diversen Liedern in den Ohren. Alle kennen wir es. Höre auf dein Herz. Und wir haben schon Roxette im Ohr. Listen to your heart. Versteht ihr? Immer höre auf dein Herz. Und ich finde, der Satz, der klingt richtig, richtig gut. Aber ich weiß gar nicht so genau. Und ich möchte jetzt ein paar Sachen angucken, die Bibel beschreibt über unser Herz. Und dann können wir ja gemeinsam entscheiden, was wir jetzt davon denken sollen. Ist ehrlich gesagt auch ein bisschen gemein, was ich jetzt mache. Aber Matthäus 15, ab Vers 18, wird beschrieben, was unser Herz so ist. Was aus dem Mund hervorgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Ach ja. Und das verunreinigt den Menschen. Ach ja. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Listen to your heart. Ups. Aber jetzt, Peter, was jetzt? Es lässt uns so hängen? Exakt. Drop the mic. Schönen Sonntag. Hätte ich schon noch gerne eine Anleitung. Ja, was denn dann? Und der Satz ist nicht ganz falsch, aber wichtig ist, was im Galater 5 zum Beispiel steht, nämlich, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Und für mich gehören diese zwei Sachen zusammen. Also, wenn man so möchte, nicht hör auf dein Herz, sondern hör auf Gottes Herz. dessen Worte in deinem Herz wohnen sollen und der dann deine Schritte lenkt. Wisst ihr, der Punkt ist nicht, dass wir nach dem Gottesdienst die Agenda haben, dass der Kalbsbraten nicht kalt wird. Das ist so. Und Hunger ist manchmal nicht nur in meinem Bauch, sondern in meinem ganzen Sein. Da bin ich sehr kongruent. Vielleicht bin ich manchmal sogar ein bisschen wie so ein Hund, der an seinem Knochen hängt, dann nicht ansprechen. Gefährlich. Der Punkt ist, was füllt mein Herz? Und wer lenkt mein Herz? Und es macht einen Unterschied, ob ich auf mein Herz höre. Und das ist ein wankelmutiges Ding. An einem guten Tag sind in meinem Herzen nach vorne gekehrt sehr, sehr gute Dinge unterwegs. Und da fließen die auch raus. Wenn die Sonne scheint, ich ausgeschlafen bin, ich einen Termin habe, auf den ich mich freue und vielleicht Geburtstag habe. Und was auch immer. Marin lernt, Peter ist einmal im Jahr gut drauf. Marin, und heute ist nicht mein Geburtstag. Ihr wisst, was ich meine. Wir sind sehr beeinflussbar durch Dinge. Das Wetter kann schlecht sein. Wir merken, unsere Stimmungsbarometer geht runter und plötzlich tun wir Dinge, die nicht mehr positiv sind. Aber wenn Gottes Geist uns leitet, spielen diese Umstände nicht mehr primär eine Rolle, weil sein Herz die Rolle spielt. Und das ist für mich der Punkt, der mich interessiert. In Lukas 6 lesen wir, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Ja, wisst ihr, was das Problem an der Stelle ist? Dass egal wen ich fragen würde, er würde sagen, ich bin ein guter Mensch. Keiner sagt ja, ich bin ein böser Mensch. Also die wenigsten. Die, die das sagen, sind dann schon erstaunlich demütig unterwegs oder wirklich, wirklich böse. Und dann dieser Satz, der eigentlich nur Spaß macht in guten alten Lutherdeutsch, denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und es ist so, was du in dir drin hast, das wird aus dir rausfließen. Und tatsächlich wird man merken, was im tiefsten Inneren unseres Herzens sitzt. Du kannst Bibelstellen um dich schlagen, wie du willst und verteilen, aber wenn nicht dein Herz davon voll ist, dann wird es irgendwie im Gefühl von Menschen nicht stimmig sein. Deine Handlung wird immer dem folgen, was dein Herz vorgibt. Die Frage ist also, von was ist dein Herz gefüllt? Oder aber sogar noch viel konkreter, wer füllt dein Herz? Tatsächlich, Leute, ist es nicht einfach nur eine kleine Übung im, wie gehen wir miteinander um, die optional ist. Nee, die ist Pflichtprogramm. Wenn wir uns anschauen, im Johannesevangelium sagt, und Leute, das sind jetzt nur mal die Worte Jesu selbst, ein neues Gebot gebe ich euch. Das ist nicht eine neue Option oder eine nette Idee. Wenn ihr Zeit habt, dann macht euch doch mal Gedanken drüber. Sondern Jesus sagt, ich gebe euch ein Gebot und das ist, dass ihr euch untereinander lieb habt. Ah, wie sehr, Jesus. Lasst einfach mal sagen, so wie ich euch geliebt habe. Ups. Damit auch ihr einander liebt habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist, wenn Menschen an der Art, wie wir miteinander umgehen und wie wir lieben, sagen, was ist da los? Weil was stimmig wird. Und es gibt uns Jesus vor und ich muss euch sagen, mich reizt das. Ich will das erleben. Ich sehne mich danach. Deprimieren tut mich, wie oft ich es nicht hinkriege. Wo es schwer ist, aber ich will dorthin kommen. Und ich wünsche mir das ehrlich gesagt auch für Gemeinde in unserem Land. Denn ich kriege mit, dass es Menschen nicht gut geht. Und die brauchen Orte, in denen Liebe regiert. Und die ist nicht nur irgendwie vorderscheinig, sondern tiefgründig auf Gottes Herz basiert. Die ist nicht variabel durch falsche Raumtemperatur, durch zu warm, zu kalt, durch Regen oder ob ich jetzt Geburtstag habe oder nicht. Und das Durchgängige, diese Liebe, die bleibt, das, Leute, wird den Unterschied machen. Und ja, dazu gehört auch Empathie. Ja, dazu gehört auch, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja, und ich habe es auch schon mal bei euch erwähnt, mein Vorschlag für die Definition von Empathie ist nicht Mitgefühl, sondern Mitsein. Manchmal können wir es nicht fühlen. Habt ihr das schon mal gehabt, wenn jemand zu euch sagt, wenn ihr euch von einer großen Last erzählt, boah, ich verstehe dich. Und du denkst insgeheim, einen verstehst du. Weil manchmal können wir es nicht verstehen, aber wir können mit dem anderen sein. Wir können da sein, uns nicht abwenden. Wir können da sein und dann können wir gegebenenfalls auch einander die Lasten tragen. Wobei ich glaube, dass schon das Mitsein ein aktiver Akt ist, der Lasten trägt. Das ist ein Geheimnis. Aber wisst ihr was? Hier wird Haltung und Handlung sichtbar. Das ist nichts mehr, was undercover läuft, sondern hier wird es sichtbar. Es ist ein sich einander zuwenden, einander tragen und einander mittragen. Das ist ein Mitsein und ein überquellendes Herz. Also stell euch mal vor, wie wenn so das Wasser von unten her sprudelt und nimmer aufhört. Und da fließt nach und nach und nach. Und dieses Sprudeln ist von Gottes Geist bestimmt und geleitet. Ich möchte gar nicht separat erwähnen müssen, dass das enorme Freude und Spaß macht übrigens auch. Weil Liebe weitergeben ist das Tollste überhaupt. Also ich hoffe, irgendwie in euren Ohren klingt es nicht nach einer Mahnung, sondern nach etwas Lustmachendem. Weil ich merke, bei mir wird es immer mehr, dass ich Lust darauf kriege. Und dass ich das auch erleben möchte, was damit geschieht und was Gott für ein Geheimnis da reingesteckt hat. Kommen wir zurück zu diesem, das Herz und das einander zuwenden und das einander zugewandt sein. Und es gibt eine ganz berühmte Stelle aus dem Buch der Sprüche, zu der kommen wir auch gleich, aber ich möchte mit euch kurz wirklich Stück für Stück den Absatz, in dem diese berühmte Stelle steht, anschauen. In den Sprüchen 4 steht ab Vers 20 und der Wortlaut hier ist sehr interessant. Mein Sohn und meine Tochter, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Das heißt auch, wende dich mir zu. Ganz spannend. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Das heißt, mein Reden soll das sein, was vor deinem Blick ist und du sollst es bewahren in deinem Herzen. Man muss nur etwas bewahren, wenn es die Gefahr gibt, dass man es verliert oder dass es geraubt wird, sonst müsstest du es nicht bewahren. Also hier ist eine Anweisung, das wird nicht leicht sein, denn es gibt Störfaktoren. Also fokussiere dich darauf, guck darauf und bewahre es in deinem Herz. Und warum soll ich das tun? Na, Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Boah Leute, das ist richtig gut. Sehnen wir uns nicht nach Heilung für alles in uns? Und hier ist ein Rezept, wo drin steht, ergreift es und dann kannst du das kriegen. Und jetzt kommt die bekannte Stelle, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle, oder andere Übersetzung, aus ihm sind die Ausflüsse des Lebens. Weil es so ist, Leute, was wir wirken, kommt aus unserem Herz. Und wenn dein Herz voll sprudelnd ist von Liebe Gottes, fließt es aus dir raus. Und wenn es nicht so ist, fließt das andere aus dir raus, was wir vorher hatten. Das ist noch nicht mal eine Frage dessen, für was ich mich morgens immer entscheide, sondern das ist eine Frage von der Füllung. Und wenn man so will, Leute, wie cool wäre das denn, wenn wir immer wieder unter der Woche uns volltanken mit der Liebe Gottes. Und dafür wird der Sonntagmorgen nicht reichen. Sogar dann nicht, wenn ihr den besten Prediger der Welt da habt und das größte und bunteste Worship-Team, das man sich vorstellen kann. Diese Fülle kommt aus der Beziehung und aus der Zuwendung und aus dem, was wir den ganzen Tag übernehmen von Gott und seinem Geist. Und dann wird unser Pegel im Herz voll, 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 bing! Und ab da fängt es an zu fließen. Wir haben dann genug und dann hört es nicht auf. Wie früher an den Tankstellen, als es diesen automatischen Stopp noch nicht gab vom Tankrüssel. Und dann sprudelt es raus. Und dann fangen die Leute an der Tankstelle an, plötzlich in den Lachen drin zu stehen. So könnt ihr euch das vorstellen. Lass weichen von dir Falschheit deines Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Na, warum kriegt man denn sowas gesagt? Anscheinend, weil wir so sind. Wir haben eine Tendenz, falsch zu sein und wir haben eine Tendenz, Verdrehtheit der Lippen zu haben. Und in dem Kontext finde ich es interessant, weil ich frage mich, könnte nicht auch geheuchelte Liebe hier gemeint sein? Und wisst ihr, das ist mitunter das, was mich am meisten anstrengt in Gemeinden, wenn Leute so scheiß freundlich sind, aber du das Gefühl hast, es ist nicht stimmig. Jetzt kann ich natürlich keinem Einzelnen unterstellen, es ist nicht stimmig, weil es steht mir auch nicht zu und ich weiß es auch nicht. Aber wir alle sind uns eins, wir erleben Liebe, wenn sie echt ist, anders als wenn sie nur vordergründig ist. So, das ist eine kulturelle Sache manchmal. Ja, wer von euch schon mal in Amerika war oder in Australien, das sind ja, du hast ja den Eindruck, wenn du dort essen gehst oder einkaufen gehst, dass es das größte Geschenk deines Lebens ist, dass die Bedienung dich heute kennenlernen darf. Oh, it's so great you're here. So what's your name? Beate? Am I spelling it right? Beate? Oh, from Germany. Awesome, I'm from Germany. Oh, it's so good you're here. Und du denkst, boah, die Frau ist so bereichert dadurch, dass ich da bin. Ich vermute, ich werde nicht zahlen müssen. Und das ist übrigens, ich finde das auch gar nicht schlecht, das ist auch angenehm. Ich finde es schöner, als wenn du Deutschland manchmal Vokal und, hä, was wollen Sie? Sondern ich so, hast so ein bisschen mehr von, aber Leute, vielleicht gibt es dazwischen eine Wahrheit und davon rede ich nicht. Ich rede nicht von Höflichkeiten, die völlig überzogen sind, sondern ich rede von etwas, was stimmig ist und wo Liebe fließt. Und wie schön wäre das, wenn wir in Gemeinden da echte Orte wären. Lass deine Augen geradeaus sein, hatten wir. Warum geradeaus? Ich glaube, links und rechts und vor allem hinter uns liegen Dinge, die uns ablenken und die uns betrüben. Aber gerade Leute, Vergangenheit, gestern kann enorm schmerzhaft sein. Und loszulassen, was gestern war, nach vorne zu schauen, auf ihn hin, macht einen Unterschied. Bis dahin nicht mehr deine eigene Schuld und deine Sünde anzuschauen, sondern den anzuschauen, der sie dir vergeben hat. Das macht einen riesen Unterschied. Wir halten uns manchmal in einem Pfuhl von Sünde auf und sagen, ich bin so froh, dass ich davon erlöst bin, aber rühren immer noch drin rum. Und ich glaube, Jesus sagt, ja, dann hör doch auf, da drin rumzurühren, weil es doch vorbei, schau auf mich. So, das ist, in der Taufe stirbt der alte Mensch und das ist wie wenn wir einmal in der Woche auf den Friedhof zurückkommen und den See angucken, in dem wir getauft sind und sagen, da war es, da drin. Da machen wir nicht. Aber im Leben tun wir das oft. Also auf Jesus schauen, schau nach vorne und deine Blicke gerade auf dich. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und all deine Wege seien geordnet. Na, da gibt es Stolpersteine, auch Dinge, die dich zurückziehen wollen. Bieg nicht ab zu rechten oder zu linken, lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Ich finde, wenn die Bibel so etwas sagt, dann gibt es einen Grund dafür. Und mich reizt es. Vielleicht mögt ihr euch gerade diese Sprüche 4, 20 bis 27 auch nochmal in Ruhe zu Hause anschauen. Ich sag euch, es lohnt sich. Ein paar Bibelstellen habe ich noch, aber wir sind im Endspurt. Matthäus 22, nochmal. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Von ganzer Seele und von allem Gemüt. Da sind auch Emotionen drin. Dies ist das höchste und erste Gebot. Und jetzt kommt's. Das andere aber ist ihm relativ ähnlich, aber zu vernachlässigen und nicht so wichtig. Richtig? Nein. Das andere aber ist ihm, und das ist heftig, Leute, gleich. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Man kann diese Stelle gar nicht zu hoch aufhängen, wenn es ihm gleich ist. Und Eckhard, Milena und Marin, ihr dürft ganz schön nach vorne kommen. Die Basis ist, und das muss der Ursprung sein, denn wenn die Liebe von der Liebe zu mir selbst ausgeht, ja, also so wie du dich selbst liebst, und damit haben ja durchaus einige von uns ihre Herausforderungen. Dich selber zu lieben ist keine so automatische Sache, wie man manchmal denken sollte. Dann ist zentral, dass ich verstehe, ich bin geliebt, unabhängig von dem, was ich tue. Das heißt, nur wenn ich weiß, ich bin geliebt, kann ich auch Liebe weitergeben. Menschen, die nie geliebt wurden, tun sich ganz arg schwer, Liebe weiterzugeben. Und das ist auch völlig normal. Dafür kann man auch keinen Menschen verurteilen, ganz im Gegenteil. Ich finde das so schade, wenn Menschen nie Liebe erfahren haben. Aber wie willst du das lernen? Das heißt, das Erste, was du verstehen musst, ich bin geliebt. Und wenn ich verstehe, ich bin von Gott geliebt und Gott sei Dank, unabhängig von meinen Taten. Das ist in meinem Fall, kann ich euch so unterm Radar gestehen, besonders sinnvoll. Unabhängig von. Einfach geliebt. Warum auch immer, Gott sagt, Peter, dich finde ich gut. Bei der Hanne würde ich es ja verstehen. Aber er sagt, Peter, finde ich gut. Und wisst ihr, da könnte sogar jemand nachher auf mich zukommen von euch. Ich hoffe nicht, aber sagen, Peter, ich wollte schon lange mal sagen, ich finde dich nicht gut. Aber wisst ihr was, sogar damit müsste ich dann leben können, auf der Basis, dass ich weiß, aber mein himmlischer Papa findet mich gut. Und von dem aus kann ich auch andere lieben. Das finden wir, und das möchte ich euch auch biblisch untermalen, im 1. Johannes 4 ganz fantastisch ausgedrückt. Lasst uns lieben, also Aufruf, warum? Denn er hat uns zuerst geliebt. Und jetzt nochmal sehr scharf ausgedrückt, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Also dieses einander uns zuwenden, das ist ein bewusster Akt. Die Liebe, die wir von Gott empfangen, fließen lassen aus uns raus und das in der Praxis so üben, dass andere Menschen daran erkennen, wessen Kinder wir sind. Das ist eine ganz großartige Aufgabe für uns. Und wisst ihr, was das Tollste ist? Ihr müsst da nicht nächstes Jahr mit anfangen oder übernächstes Jahr, sondern ihr könnt es direkt heute machen, während des Gottesdienstes, nach dem Gottesdienst und richtig Spaß macht's ab der Autofahrt. Leute, lasst es in die Umsetzung kommen und vielleicht erzählt ihr euch ja nächsten Sonntag hier ganz spontan ein paar von den coolen Erlebnissen, die ihr einfach hattet, weil ihr habt Liebe fließen lassen. Das, Leute, ist das, was Königreich Gottes ausmacht. Ich wünsche euch viel, viel Freude dabei. Gottes Geist leite euch. Amen.